wenn es Herausforderungen an Schule gibt oder egal in welcher Organisation, diese Probleme sind ja nicht nur dem Schulleiter bekannt, sondern das wissen ja irgendwie alle.
Das ist Jürgen Müller.
Und das Spannende ist, wenn du dann an dem ersten Morgen irgendwie mit 20 oder mit 25 oder mit 30 Leuten da zusammen bist und die anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann stellst du fest, dass da auch jeder, sag mal, Lösungsvorschläge in seinem Kopf hat. Jeder hat so seine Gedanken sich dazu gemacht und jeder hat eine Idee, wie das gehen müsste.
Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. In dieser Folge spreche ich mit Jürgen Müller über Zusammenarbeit und partizipative Schulentwicklung. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Der Ton dieser Folge ist leider nicht so wirklich ideal. Entschuldige bitte und ich hoffe, du kannst die Folge trotzdem gut hören. Wer ist Jürgen? Er ist Gründer und Geschäftsführer der Lorenzo Consulting GmbH sowie Gründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins Initiative Neues Lehren. Doch bevor er diese beiden Organisationen gegründet hat, war er erstmal selbst in verschiedenen Unternehmen tätig.
Ich habe ganz, ganz lange Zeit in sehr, sehr großen Unternehmen gearbeitet. Ich sage immer gerne, dass ich in meinem Berufsalltag schon über 500.000 Kollegen hatte. Ich habe 20 Jahre lang, glaube ich, fast 20 Jahre lang in sehr großen Unternehmen bei der Höchster AG mal gestartet, dann über den Volkswagen-Konzern, wo ich sehr lange war, bei der Telekom gelandet. Und das hat mich ganz stark geprägt. Ich habe so eine Führungskarriere dort gemacht, bin Führungskraft gewesen, leitender Angestellter. Ja, und bin halt jetzt aber seit 2009 auch eben ja eher auf anderen Wegen unterwegs, eher selbst organisiert, eher in kleinen Teams, in kleineren Organisationen. Und ja, ein Stück weit ist das, glaube ich, das, was mich heute ausmacht. Mir sind zwei Projekte sehr wichtig. Das ist auf der einen Seite die Initiative Neues Lernen und auf der anderen Seite mein Unternehmen, das ist Lorenzo Consulting. Ich glaube, wir werden im Verlauf des Gesprächs noch darauf kommen, dass sie gar nicht so weit auseinander sind oder dass sie sehr viel miteinander zu tun haben und auch mit dem, warum ich einfach diese Themen gestartet habe.
Okay, perfekt. Ja, ich bin gespannt, wie die auch einfach zusammenpassen. Wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, einfach mal, dass sie dich mal beschreibt, gut, was würde sie sagen?
Ich glaube, dass sie sagen würde, das ist jemand, der sich für die Themen, die ihn begeistern, sehr, sehr engagiert einsetzen kann und sehr viel Zeit dafür aufwendet, dass er diese Dinge, die ihm wichtig sind, dass er die mit großem Engagement und viel Lust macht und dass er da irgendwie dranbleibt, dass er sich in solche Dinge reinfrisst, dass er sich damit beschäftigt und dass er, das ist so ein bisschen der Nachteil, dass er halt, obwohl sie so ein bisschen gehofft hatte, dass es vielleicht weniger Zeit wird, die ich mit meiner Arbeit verbringe, dass es nicht weniger geworden ist als früher in meiner Angestelltenzeit. Also ich glaube, das ist einfach diese Begeisterung für das, was ich tun darf, für das, was ich tun mache, die ist sehr groß und das nimmt mir viel Zeit. Und ich glaube, aber sie weiß auch, dass die Dinge, die mir da wichtig sind, dass die irgendwie sinnvoll sind und richtig sind und wichtig sind und unterstützt mich dabei auch sehr.
Oh, das war schön, voll gut. Und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach, dass wenn man sich für Sachen einsetzt und gerade wenn man verschiedene Vorhaben hat, wo man auch einfach begeistert dafür ist und die voranbringen möchte, dass man da irgendwie Kompromisse eingehen muss und nicht für alles einfach vielleicht gleich viel Zeit haben. Wie gehst du damit um oder hast du da einfach, wo du sagst, ey, das ist ein guter Ratschlag, den du mal gehört hast, wie man mit dieser Tatsache, mit diesem Kompromiss umgehen kann?
Also ich glaube, dass ich relativ klar, wenn ich mir so meine To-Do-Listen oder meine Dinge, die ich mir vornehme, ich habe mir da so angewöhnt, einfach mit so einer Farbkodierung zu arbeiten. Es gibt so drei Bereiche, das Unternehmen, das zweite ist die Initiative Neues Lernen. Und das dritte ist halt so mal irgendwie der Teil, das nennt sich bei mir me, einfach ich, ja, also wir und mein privater Teil. Und ich habe immer das Gefühl, dass also meine Liste, auf der diese ganzen Dinge stehen, die ich gerne machen möchte, die scheint mir immer sehr ausgewogen zu sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick. Also wenn ich merke, dass da an der einen oder anderen Stelle irgendwie das zu wenig auftaucht, dass eine bestimmte Farbe zu wenig auftaucht, dann sorge ich einfach dafür, dass ich da ein bisschen aufhole, nachhole, dass ich da wieder so eine Balance herstelle. Und das gelingt mir tatsächlich ganz gut. Das ist so ein visueller Reminder oder so ein so ein Trigger, der mir hilft, diesen Ausgleich zu schaffen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Familie zu kurz kommt oder so, sondern ich habe so das Gefühl, dass das so ganz gut gelingt.
Gefällt mir sehr dieser Ansatz mit diesen drei Farben oder einfach verschiedenen Farben für verschiedene Bereiche im Leben, dass man, wie du sagst, reicht und schnell visuell das auch mal erfassen kann. Und du hast davor schon gesagt, dass du dich für Sachen einsetzt und begeistert ist. Was ist es, wenn du jetzt mal schaust, in dich gehst, was dich so wirklich antreibt? Was ist es, was dich motiviert?
Ich glaube, ich kann es heute sehr, sehr genau sagen, was mich motiviert. Das hat lange gedauert, bis ich das so klar sagen konnte oder für mich klar hatte. Das wusste ich zu meiner Zeit als Angestellter in großen Unternehmen noch nicht, obwohl ich das schon gespürt habe, dass es da auch Dinge gab, die mich mehr begeistert haben als andere Dinge. Ich glaube, das, was mich heute wirklich antreibt, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist halt einfach, ich mach's mal so ganz platt, Zusammenarbeit zu verbessern. Ich habe ganz, ganz viel in großen Organisationen gearbeitet, in großen und in kleinen Organisationen, und ich habe immer wieder feststellen müssen, dass dann, wenn Menschen irgendwie nicht zugewandt und wertschätzend miteinander umgehen und dass da irgendwie weniger bei rumkommt, als wenn man gut zusammenarbeitet. Und ich finde es wichtig, für mich sind deshalb Organisationen und Unternehmen einfach da, weil sie Dinge bewegen können, die ein Einzelner halt einfach nicht bewegen kann. Und wenn das Ganze aber dann irgendwie nicht funktioniert oder wenn da nichts bei rumkommt, dann liegt es ganz oft einfach daran, dass das nicht gut zusammengearbeitet wird. Und das ist das, was mich antreibt. Das treibt mich mit meinem Unternehmen an, und das treibt mich auch mit der Initiative Neues Lernen für Schulen an. Ich möchte die Zusammenarbeit verbessern, wenn Menschen zusammenkommen. Das ist das, was ich...
Was du sagst, da ist es eins dieser zentralen Sachen, wie Zusammenarbeit zu fördern, wie sagst du, die einfach wirklich zentral in deinem Leben sind?
Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Wie gesagt, ich konnte das nie so klar greifen, aber wenn ich dann heute auf diese Zeit als Mitarbeiter in diesen Organisationen, in großen Organisationen, als Angestellter zurückblicke, dann waren es immer auch diese Phasen, wo ich gespürt habe, hier funktioniert Zusammenarbeit, wo ich sagen konnte, ja, das ist gut, das gefällt mir, da will ich mehr von. Und da, wo es eben nicht funktioniert hat, das waren dann die Momente, wo ich dann gesagt habe, oh, hier leide ich, hier fällt es mir schwer, hier habe ich gerade irgendwie keine Lust, hier will ich eigentlich nicht weitermachen. Das waren immer die Dinge, wo Zusammenarbeit nicht funktioniert hat. Und das hat natürlich ganz viele Facetten, das ist natürlich auch ganz klar, kannst du dir vorstellen. Aber ich glaube, ich kann es heute so auf den Punkt bringen, Zusammenarbeit, das ist das, was ich möchte, dass Teams zusammenarbeiten können.
Okay, voll gut und so wichtig, dass man da einfach Klarheit in diesem Bereich hat. Gleichzeitig, wie du es schon angedeutet hast, war es nicht immer so. Und es ist auch schwer, diese Klarheit zu bekommen. Was hat dir denn geholfen, irgendwann, dass du gesagt hast, hey, das ist es, was ich voranbringen möchte?
Also es war tatsächlich so, dass ich durfte wirklich so ein bisschen Karriere machen einfach in diesem Unternehmen und habe ganz lange Jahre als Führungskraft gearbeitet. Und was ich so gemerkt habe, ist mit jedem, Trittchen auf der Leiter bin ich weiter weggekommen von dem, was mir wichtig war. Also ich bin weiter weggekommen von Kunden, von meinen Auftraggebern, also von Menschen, und ich bin weiter weggekommen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also meinen direkten Kollegen, weil es war dann irgendwann so, dass natürlich dann ich nur noch 3 oder 4 oder 5 feste eigene Mitarbeiter hatten, und die hatten dann letztendlich das Team. Und statt mich mit diesen Menschen auf Kundenseite und im Team beschäftigen zu können, habe ich mich dann eigentlich mit Kollegen auf gleicher Ebene beschäftigt, die beschäftigen dürfen, wo es eigentlich um ganz andere Dinge ging. Es ging nicht um den Kunden und es ging nicht um einen gemeinsamen Erfolg, sondern es ging um das Verteidigen lauter so kleine Fürsten, die gegeneinander gekämpft haben und die um den Umsatz gekämpft haben, der bei ihnen stehen musste, und um die Kunden gekämpft haben, die zu ihnen gehören sollten und so weiter. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und das hat für mich eine ganz lange Zeit gedauert. Also ich glaube, das waren bestimmt 5, 6 Jahre, in denen ich irgendwie damit nicht zufrieden war, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich machen will, und habe aber auch da nicht so wirklich eine große Alternative zugesehen. Ich so diese Möglichkeit irgendwie als 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 Einzelunternehmer oder als Selbstständiger irgendwie tätig zu sein, die habe ich damals irgendwie völlig für mich ausgeschlossen. Da fühlte mich auch sehr, also auch finanziell einfach abhängig so von dem, was da so monatlich an Gehältern irgendwie da überwiesen wurde und so weiter. Und das war eine lange Zeit, wo ich irgendwie damit so ein bisschen gehadert habe. Und es gab dann irgendwann diesen Zeitpunkt, der es mir ermöglicht hat, irgendwie plötzlich an einem Punkt zu sein, wo ich dann entschieden habe, das nicht mehr so weiterzumachen und erstmal in eine Selbstständigkeit gegangen bin. Und habe mir dann in dieser Selbstständigkeit relativ schnell klar gemacht, ich muss mich mit mir einfach selber auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Also ich muss da vielleicht noch dazu sagen, ich komme eigentlich aus der IT, ich bin Informatiker, habe natürlich dann ganz viel als Führungskraft auch im Vertrieb gearbeitet und so weiter, aber so meine Branche war die IT, das ist so, da komme ich her. Und ich hatte so ein paar Themen, die mir klar waren, als ich so, ich wollte nicht mehr in, sag mal, auf dieser Hierarchieebene in großen Organisationen zusammen arbeiten. Ich hatte auch keine richtige Lust mehr auf IT nach 20 Jahren. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss noch was anderes machen. Und ich hatte irgendwie so eigentlich nur das Ziel, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich auch, auf die ich Lust habe, mit denen ich zusammenarbeiten will, die auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Das war leider nicht immer gegeben. Und ich saß dann irgendwie so da und dachte, naja, wenn ich da mal 3 Monate irgendwie darüber nachdenken kann, dann wird mir das so auf den Schoß fallen. Dann werde ich 1000 Ideen haben, was ich machen kann. Und irgendwie die Zeit ging vorbei und ich hing irgendwie so total in den Seilen und wusste irgendwie immer nur noch, was ich nicht machen will. Also ich hatte das klar, was ich nicht mehr machen will, aber ich hatte keine andere Option. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit mir so ein bisschen selber auseinanderzusetzen und habe mich mit ganz viel Weiterbildung auseinandergesetzt. Habe so Coaching-Ausbildungen und Kommunikationstrainer-Themen gemacht und habe mich da ganz, ganz viel in den Jahren, das war so 2009, 10, 11, habe ich mich sehr, sehr viel Zeit genommen, um einfach mir andere Dinge draufzupacken. Aber die Motivation war am Anfang wirklich erstmal zu sagen, sag mal, wo geht's denn eigentlich hin mit mir? Also ich hatte gar nicht so das Ziel, jetzt zu sagen, ich will irgendwann mal als Coach arbeiten, deswegen muss ich mich jetzt als Coach ausbilden, oder ich will irgendwann mal als Trainer arbeiten, deswegen muss ich jetzt Kommunikationstrainer machen, sondern es ging vor allen Dingen irgendwie so ein bisschen drum, Klarheit eigentlich so, wie sieht denn dieser zweite Teil aus irgendwie, oder was kommt denn da noch? Und das wurde dann wirklich so eigentlich über einen Zeitraum von, also ich bin 2009 bin ich ausgestiegen und 2013 habe ich dann letztendlich wieder in der Zeit war ich dann tatsächlich selbstständig tätig, alleine, als Freier, am Anfang auch ganz viel noch als IT-Projektmanager oder als Rent-a-Sales, habe ich immer gesagt. Also ich habe also tatsächlich auch für kleinere IT-Unternehmen, die beim Vertrieb unterstützt oder beim Aufbau von Vertrieb unterstützt. Und das habe ich damals gemacht. Und erst 2013 hatte ich wieder die Lust und den Wunsch auch wieder zu sagen, ich will irgendwie sowas wie ein Unternehmen oder eine Organisation oder ich hatte es dann auch klarer. Und es war klar, dass es irgendwie weit weg von IT dann war, sondern dass es irgendwie ganz viel damals um so Themen wie Innovation und Innovationskultur ging, um agile Arbeitsmethoden. Und dahinter versteckt sich aber für mich immer wieder das Thema, wie bringe ich Teams dazu, dass sie gut arbeiten können.
Und es zeigt so gut einfach, dass man sich oft einfach Zeit nehmen muss, dass es okay ist und völlig normal auch, dass man keine Klarheit hat. Und es passiert nicht auf einmal und nicht nur, weil man sich hinsetzt, nee, sondern ja, es braucht teilweise sehr lange. Und darum finde ich es auch gut, wie du es gesagt hast, dass du verschiedene Sachen rausgefunden hast, die du nicht machen willst. Ist ja auch erstmal schon mal ein super Anfang und dann weiß man was. Und wenn man dann auch weiter in sich investiert, ne, wie gesagt, da ist Ausbildung, Fortbildungen macht, dann einfach Sachen ausprobiert, dann nähert man sich immer mehr diesem Thema an. Darum finde ich es super. Lass uns mal ein bisschen umschwenken zum Thema Zusammenarbeit, bevor wir dann noch näher auf vielleicht dein Unternehmen, doch gerade auf Initiative Neues Lernen gehen. Weil gerade eben hast du es ganz gut auch erklärt, was dir nicht gut gefallen hat, vielleicht als du ja noch Angestellter warst, im Sinne von, dass jeder so ein bisschen auf sich selbst achtet, so auf ein Gegeneinander ist. Und gerade von Abteilungen, aber auch teilweise Teams, was du ein bisschen was gesagt, Fürstentum. Und das ist natürlich was, was Zusammenarbeit extrem hindert. Und es ist nur einer dieser Beispiele. Ich glaube, es gibt sehr viele negative Beispiele oder Faktoren, wie ja, die eine gute Zusammenarbeit behindern. Und darum, ja, mal andersrum. Was ist deiner Erfahrung nach, was fördert denn oder was ist maßgeblich für eine gute Zusammenarbeit innerhalb von Teams, aber auch genauso generell in der ganzen Organisation?
Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie inzwischen total viel für mich, was damit dazugehört. Und es ist auch so, dass ich da irgendwie kein Kochrezept aus der Tasche ziehe, sondern dass es ganz oft einfach auf die Situation ankommt, die ich dann wahrnehme und die ich erlebe. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die ich schon sagen kann. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall wirklich mir ganz persönlich darum geht, dass und das kann man aus verschiedenen Perspektiven jetzt betrachten, aber mir geht es vor allen Dingen darum, einfach, dass wenn Unternehmen über die Art und Weise sprechen, wie sie zusammenarbeiten sollen oder auch wie sie sich weiterentwickeln sollen und wie sie sich neu ausrichten sollen und wie sie, muss man auf den Punkt zu bringen, wie sie weiter fortbestehen können, wie sie überleben können, dann geht es, glaube ich, für mich vor allen Dingen darum, dass man das nicht ohne diejenigen tun kann, die ganz wichtige Nutzer des Unternehmens sind. Ich argumentiere jetzt mal so ein bisschen mit der nutzerzentrierten Methoden wie aus dem Design Thinking oder sowas, wo ich dann einfach sage, ja, der Mitarbeiter ist auf jeden Fall auch ein Nutzer von einem Unternehmen, und wenn es um die Zukunft des Unternehmens geht, dann kann ich auf den Kunden schauen. Das ist wichtig, das ist total relevant. Der Kunde soll ja nachher auch diese Produkte oder diese Leistung oder diese Dinge kaufen oder akzeptieren, und die sollen nützlich sein für ihn. Aber es ist auch total wichtig, dass ich halt eben auch den Blick nach innen richte und einfach auf die Bedürfnisse von den Menschen gucke, die diese Produkte kreieren, die diese Leistungen zur Verfügung stellen. Und das hat mir zum Beispiel ganz, ganz oft geholfen, letztendlich Dinge in Organisationen zu verändern, indem wir möglichst viele von diesen Menschen beteiligt haben, indem wir immer wieder Prozesse angestoßen haben oder angeregt haben, wo wir diejenigen, die ja vielleicht immer so sich als die Betroffenen gesehen haben, dass wir die beteiligt haben, dass wir sie zu Beteiligten gemacht haben, dass wir ihre Meinung hören wollten, dass wir ihre Ergebnisse oder also ihre Ziele, dass wir ihre Bedürfnisse letztendlich aufgenommen haben und dass wir daraus letztendlich Input gemacht haben, der dann letztendlich in einem zweiten Schritt ja auch, also wenn man jetzt mal vielleicht so diese Idee von der Umsetzung nochmal trennt, wenn diese Idee mit diesen Menschen gemeinsam geboren wird, dann ist die Umsetzung um vieles leichter, weil man ja das nicht gegen den Widerstand dieser Kollegen und Kolleginnen machen muss, sondern weil man sie einfach schon mit im Boot hat und weil die wissen, dass es jetzt darauf ankommt, dass man das dann gemeinsam machen kann.
Es hört sich extrem danach an, dass von dem, was du gerade gesagt hast, ist es sehr viel auch, was ihr, oder von der Methodik, von dem Ansatz, was ihr bei der Initiative Neues Lernen auch benutzt. Und da lass uns gleich da nochmal drauf eingehen. Nochmal kurz zu Organisation. Was sind denn oft häufige Fehler oder Missverständnisse, die Organisation machen oder die du einfach in der Organisation antriffst, wenn es da um Zusammenarbeit geht oder Förderung von einer positiven Unternehmenskultur?
Ich mag da gar nicht so von Missverständnissen oder sowas sprechen, weil ich glaube, das sind einfach Entwicklungen, die auch zum Teil darauf zurückzuführen sind, dass sich halt einfach in den letzten Jahrzehnten einfach Strukturen etabliert haben, in denen Organisationen arbeiten, die sehr, sehr stark sich an diesem tayloristischen Prinzip letztendlich anlehnen. Also an Frederick Taylor, der einfach beschrieben hat, wie man letztendlich möglichst effizient Massenware fertigt, um die Kosten zu reduzieren, so dass wir halt quasi alle einen Kühlschrank und alle ein Auto und alle einen Fernseher in unseren Wohnungen haben können. Das, was ja auch dazu geführt hat, dass wir irgendwie ganz viel Wohlstand irgendwie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Aber Was auf der anderen Seite auch dazu geführt hat, dass man irgendwie so ein Erfolgsmodell, das in Wirtschaft tatsächlich über viele Jahrzehnte sehr gut funktioniert hat, dass man das auf alle anderen Organisationsformen einfach übertragen hat. Und ich weiß halt nicht, ob man an Schule beispielsweise das gleiche Prinzip irgendwie, also das gleiche Organisationsprinzip irgendwie nutzen sollte, dass man auch hat, wenn man Autos auf einer also wenn man Autos produziert oder Kühlschränke produziert, sondern ich glaube, dass es da einfach um andere Dinge geht. Aber es hat sich etwas durchgesetzt über viele Jahrzehnte, was wir heute fast in allen Organisationen haben. Was ich ganz oft erlebe zum Beispiel ist auch, wenn Unternehmen sehr jung sind, also sehr klein sind noch, die sehr, sehr dynamisch wachsen und wo jeder am Anfang irgendwie noch involviert ist und dann wird so eine Größe erreicht und dann schreien alle nach diesen Strukturen. Also wir müssen jetzt eine funktionale Trennung herstellen, wir müssen Abteilungen bilden, brauchen Abteilungsleiter, wir brauchen eine erste Führungsebene und dann entstehen plötzlich genau diese Dinge, von denen so viele eigentlich heute auch wissen, dass die eigentlich überhaupt nicht geeignet sind und gleichzeitig ist es so, dass was jeder von uns offensichtlich jetzt auch über Schule, über Eltern, über, keine Ahnung, irgendwie halt als einzige Option kennengelernt hat, viele von uns. Und dann sofort irgendwie auch wieder da hingreifen und sagen, ja, dann brauchen wir halt jetzt eine Struktur und es wird dann immer eine Pyramide oder es wird immer so ein Organigramm. Und ich glaube, das ist eher das, was ich, wenn ich jetzt so da drauf gucke, wo ich heute unterwegs bin, dass ich eher das vorfinde. Also etwas, was ich offensichtlich als das Beste durchgesetzt hat, was aber, glaube ich, in vielen Bereichen nie das Beste war und was jetzt natürlich immer weiter oder immer mehr in Frage gestellt wird, weil diejenigen, die es erfunden haben, also in der Industrie, die das natürlich auch in Frage stellen müssen, weil, keine Ahnung, man würde jetzt sagen können, die Märkte sind gesättigt und man kann irgendwie nicht immer noch mehr Kühlschränke verkaufen, sondern man muss jetzt irgendwie ständig auch mal was Neues irgendwie auf den Weg bringen und da reicht es halt eben nicht nur einfach die ganze Organisation auf Effizienz zu trimmen und einige denken zu lassen und die anderen irgendwie Befehle ausführen zu lassen, sondern da geht es einfach darum, dass man sehr viel verteilter denkt, dass man sehr viel verteilter auch organisiert, dass man sehr viel verteilter führt. Und das sind alles die Dinge, die ich dann sehe und feststelle. Es gibt bei den meisten Kunden auch das Bedürfnis, wir wollen, das heißt dann entweder agiler werden oder innovativer werden oder was auch immer. Es gibt so, manche schreien auch nach New Work und also es gibt so viele Dinge, wie sich das artikuliert. Und ganz oft ist es halt tatsächlich so, dass es wahrscheinlich einfach auch nur deshalb dort auf den Tisch kommt, weil halt alle im Moment davon reden und weil es halt so die Sau ist, die gerade durchs Dorf getrieben wird und dann muss man halt da was machen, aber so da wirklich auch was zu verändern in diese Richtung, da ist oft noch gar nicht die Bereitschaft dann auch da.
Gerade auch diesen Fokus immer nur auf die Effizienz zu setzen oder vor allem, würde ich mal sagen, auf Profit, dass es einfach darum geht, maximal den Output einfach immer wieder zu steigern und nicht zu gucken, okay, worum geht es wirklich? Wie geht es vielleicht auch darum, wie können wir eine bessere Verhältnisse für unsere Mitarbeiter schaffen, dass die einfach, dass es denen gut geht und dass die auch einfach dann andere Sachen, wie zum Beispiel sowas wie Innovation, wirklich gut darin gefördert werden. Und wenn du gerade sagst, dass immer schnell passiert, du hast ein kleines Unternehmen, ob es jetzt ein Startup ist oder kann ja genauso sein, ein Verein, irgendwas, du hast ein kleines Team, was anfängt, jetzt eine Organisation zu bilden. Und da kommt es schnell dazu, dass man Hierarchien, also diese typische Strukturen bringt. Und klar, das ist das, was die meisten kennen. Was wäre denn eine Alternative dazu?
Ja, die Alternative dazu. Ich würde es am liebsten an einem Beispiel erzählen. Ich muss jetzt noch gar nicht so viel über die Initiative erzählen, aber die Initiative ist ein Verein, ein eingetragener Verein, ein gemeinnütziger Verein, der 2013 gegründet wurde und wir waren damals irgendwie, ich glaube, 17 Gründungsmitglieder und wir wollten das damals auf sehr, sehr breite Beine stellen und haben gesagt, also wir wollen einen möglichst großen Vorstand haben, weil das sind ja das auch Also es kommt ja einfach dann auch mit, wenn du einen Verein gründest, du musst ja einfach so, du musst eine Satzung haben und du musst eine Mitgliederversammlung machen und du musst einen Vorstand wählen und also du brauchst eine Struktur, ja, und das ist natürlich, eine Vereinsstruktur ist auch nicht gerade das, was ich mir jetzt unter einer modernen Struktur vorstelle. Und die Lösung damals war, 2013 war, wir verteilen das auf möglichst viele Köpfe, wir gehen zu siebt in den Vorstand und wir haben das dann nach 3 Jahren nochmal gemacht, wo wir auch nochmal zu siebt waren und mit einem leichten Wechsel. Und aber Ende 2020, also Ende 2018, 2019 haben wir zum dritten Mal den Vorstand gewählt. Da war uns klar, dass das irgendwie nicht mehr funktionieren kann. Also weil wir einfach zu groß geworden waren, weil wir operativ einfach kaum in der Lage waren, uns zu siebt an Feierabend bundesweit vernetzt via Zoom und Videokonferenz irgendwie zu treffen und dann die erforderlichen Entscheidungen in dieser gewünschten Schnelligkeit zu treffen. Und wir haben uns damals sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, wie können wir denn Entscheidungen letztendlich auch irgendwie dezentral treffen? Also für welche Entscheidungen braucht man denn eigentlich einen Vorstand? Da gibt es natürlich, sag mal, glaube ich, einfach auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, auch selbst im Vorstand müssen wir irgendwie ein bisschen kompakter werden. Und haben dann gesagt, okay, wir versuchen, den Vorstand zu reduzieren, haben dann im April 2019, also vor knapp einem Jahr, haben wir nur noch einen dreiköpfigen Vorstand gewählt und waren dann aber irgendwie total irgendwie in diesem Gefühl, dass das so eigentlich nicht gehen kann, weil uns plötzlich im Vorstand diese Diskussionen, diese heterogenen Perspektiven, diese vielen verschiedenen Blickwinkel darauf gefehlt haben und haben dann irgendwie kurz danach, nachdem dieser Vorstand da war, gesagt, das reicht nicht, wir brauchen eigentlich einen erweiterten Vorstand. Und wir nennen das natürlich immer noch so, weil wir ein Verein sind und weil wir also letztendlich da auch bestimmten Dingen genügen müssen. Und wir haben dann einfach ein Gremium ins Leben gerufen, das wirklich virtuell ist und wo wir einfach sagen, wir wollen uns als Vorstand 3-mal im Jahr treffen und wir würden da aber gerne immer noch mindestens 6, 7 andere Menschen aus der Community dabei haben, die uns berät, die mit uns gemeinsam entscheidet, die mit uns diese unterschiedlichen Perspektiven, die einfach wichtig sind, ermöglicht. Und wir haben das dann einmal ausprobiert und das war irgendwie so gleich ein riesiger Erfolg, dass wir uns das jetzt auch gerade gar nicht mehr anders denken können. Also es gibt einen Vorstand, der irgendwie auch im Vereinsregister eingetragen ist, der besteht aus 3 Köpfen und dann gibt es quasi, jeder kann, der will, also wir sagen, wir würden gerne an dem und dem Tag so eine, wir nennen das auch immer noch Vorstandsklausur, auch wenn ich den Namen gar nicht mag, aber wir nennen es immer noch Vorstandsklausur und wir laden dann ein und sagen, das sind die Themen, die wir gerne besprechen wollen und dann kann jeder sich melden und kann sagen, ich will da gerne dabei sein, ich will da mittun und wir haben es bislang auch nicht begrenzen müssen, bislang durften immer alle, die dabei sein, die das wollten und tatsächlich entstehen solche Strukturen. Das ist für mich auch eine Struktur, die einfach entstanden ist, oder ein Merkmal dieser Organisation, der einfach entstanden ist, weil wir ein Bedürfnis hatten, weil wir gesagt haben, auf der einen Seite ist der Vorstand zu groß, um noch operativ wirken zu können, auf der anderen Seite war er dann aber auch irgendwie zu klein, um sag mal, irgendwie so mittel- und langfristige Dinge entscheiden zu sollen oder zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns irgendwie etwas bauen, was uns beides gelingt. Und sowas erlebe ich halt in ganz vielen Organisationen, dass es halt irgendwie Dinge gibt, die stehen nicht irgendwo in einem Management-Handbuch oder in einem Organisationshandbuch, wo man einfach sagt, ja, das ist jetzt genau das, was du jetzt genau machen musst. Ich glaube auch, dass dieses Modell, ich kann davon erzählen, aber das wird sicherlich nirgendwo 1:1 genauso passen. Aber es kann eine Inspiration sein, einfach mit so einer Fragestellung, mit so einem Problem oder mit so einer Herausforderung umzugehen. Und das ist so ein Beispiel dafür. Also was wir versuchen ist, wir sprechen eigentlich bei der Innel von der Community und nicht von dem Verein, weil es Menschen bei Innel gibt, die gar nicht Vereinsmitglieder sind. Wir sind aber trotzdem nicht der Meinung, dass die nicht zu Innel gehören, sondern die Inl Community, das ist das, was Inl ausmacht, und einige davon auch sind Vereinsmitglieder. Die zahlen einen, also, und sie sind stimmberechtigt in einer Mitgliederversammlung, und dieser formelle Teil, der findet jedes Jahr irgendwie maximal eine Stunde im Rahmen einer Mitgliederversammlung statt, und alles andere ist ein Thema, was die Community macht. Wir müssen diesen, oder wir wollen diesen Dingen genügen, wir profitieren ja auch von der Möglichkeit, eine gemeinnützige Organisation zu sein, also ein eingetragener Verein, der halt eben auch steuerliche Vergünstigungen erhält. Deswegen müssen wir das dem, also müssen wir oder wollen wir auch diesen rechtlichen Vorgaben genügen, aber in Wirklichkeit geht es uns darum, irgendwie ein Gebilde zu strukturieren, das aus sehr, sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Gruppierungen besteht, also aus Trainern, aus Botschaftern, aus einer Geschäftsstelle, aus einem Vorstand, aus Kooperationspartnern, also aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, und das ist über die Jahre gewachsen, und das passen wir eigentlich permanent an. Also wir sind da in einem permanenten Veränderungsmodus. Wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr in den ersten Jahren sehr, sehr viel irgendwie nach außen geguckt, so auf unseren, wenn man so will, unseren Markt als gemeinnützige Organisation. Wir haben gesagt, also, was ist dieser Bildungsmarkt, wie funktioniert dort, wie finden wir dort Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsam in Schule was verändern können. Weil es geht ja auch um die Frage, wie finanziert man sowas eigentlich. Und wir haben den Blick immer nur ja zu wenig auf das Innen gehabt. Und wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, oder seit August letzten Jahres oder so, haben wir jetzt eine zweite feste Stelle auch in der Organisation. Und diese Stelle hat den Titel bekommen Community Architektin. Also es geht halt wirklich darum, dass wir, also die Community ist das, was Inl ausmacht, und es geht wirklich darum, dass sich jemand da wirklich damit beschäftigen muss und muss sagen, wie kommen wir eigentlich in so einer virtuellen Organisation regelmäßig zusammen? Wie findet dieser Austausch zwischen diesen Menschen statt, die in unterschiedlichen Bundesländern und auch zum Teil im Ausland an Schulen gehen und dort mit Schulen arbeiten, wie können die sich gegenseitig unterstützen, wie lernen wir voneinander, und das sind alles Dinge, die längst nicht gelöst sind, also das sind einfach Dinge, die, ja, und jetzt gibt es jemanden, der vor allen Dingen diesen Blick darauf hat, also die Hauptrolle ist wirklich zu sagen, wie organisieren wir uns als Verein, und da gibt es keine Denkverbote oder da gibt es und vieles passiert einfach durch Ausprobieren. Ja, wenn wir dreimal zu einer Zoom-Session einladen und da kommt niemand, dann war offensichtlich dieses Angebot das Falsche und wir dürfen uns was Neues einfallen lassen. Ja, das ist das, was wir da machen.
Weil sehr viel, was du sagst, geht wirklich auch schon wieder um diese zentrale Rolle der Zusammenarbeit. Wie organisiert man sich, wie strukturiert man sich, aber letztendlich auch, hey, wie kann man was gemeinsam gestalten, wie kann man gemeinsam zusammenarbeiten? Und diese Rolle vom Community-Architekt, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend. Was ist es, auch wenn es jetzt relativ kurz jetzt habt, dein Zeitraum, was sind so wesentliche Sachen, die ihr vielleicht schon ausprobiert habt oder die ihr gelernt habt, wo du sagst, hey, das hat euch geholfen, vielleicht war das auch ein Fehler, kann ja genauso sein, und woraus ihr gelernt habt, sozusagen, was euch geholfen hat, innerhalb dieser Organisation euch besser zu strukturieren oder besser zusammenzuarbeiten?
Also ich weiß gar nicht, ob mir das gelingt, das jetzt wirklich so in einem Thema festzumachen. Also dieser erweiterte Vorstand, von dem ich vorhin schon erzählt habe, ist tatsächlich, glaube ich, sogar schon, da war Barbara noch gar nicht richtig bei uns. Ich glaube, den gab es vorher schon, diesen Gedanken daran. Aber es gibt jetzt beispielsweise zum ersten Mal tatsächlich im Juni, ein Wochenende, wo wir uns tatsächlich analog treffen an einem Ort, und das gab's vorher nicht. Also wir haben das vorher nie gemacht. Wir haben dreimal im Jahr diese sogenannten Inl Days. Das ist ein Samstag, wo wir der Community, aber auch Interessierten, die sich für uns interessieren, die mit uns kooperieren wollen, für Schulen, für Interessierte, die auch sich im Bildungsumfeld engagieren. Wir kommen da zusammen und treffen uns. Und wir arbeiten dort ganz oft auch in den gleichen Methoden, wie wir das an Schule machen. Wir versuchen uns ein bisschen zu zeigen, wer wir sind, und wir versuchen dabei so ein bisschen innel weiterzudenken. Es sind aber immer Arbeitssessions, und was wir gar nicht hatten, ist irgendwie wirklich einfach mal so zu sagen, wir begegnen uns einfach mal so, ohne dass wir einen Auftrag haben, dass wir einfach mal ein Wochenende irgendwie gucken, Lust zusammen zu verbringen, ohne Plan. Also einfach nur, das Einzige, was wir wissen, dass am ersten Morgen jemand das Frühstück einkaufen muss. Was danach passiert, wissen wir noch nicht. Und das wollen wir dann gemeinsam machen. Und da wird es vielleicht auch die eine oder andere Gruppe geben, die was arbeiten wird oder die was arbeiten will. Und die anderen werden vielleicht aber einfach nur spazieren gehen und die Sonne genießen oder die Füße hochlegen und so weiter. Und das ist zum Beispiel so ein Impuls, der jetzt ganz einfach von ihr kam, wo wir einfach sagen, ja, ich dachte irgendwie, ja, ausprobieren. Und wenn jemand kommt, dann war es das falsche Angebot. Dann müssten wir gucken, welche anderen Angebote wir machen. Also es gibt da eine Vielzahl von Dingen, die sie jetzt angestoßen hat. Zoom-Calls, offene Zoom-Calls, wo wir einfach sagen, wer Lust hat, dabei zu sein, der kann einfach, wir feiern ein bisschen, was Innel gerade gemacht hat in den letzten 2 Wochen. Wer dazukommen will, kommt aber ohne Verpflichtung. Also es gibt immer mehr Berührungspunkte. Es gab die Möglichkeit, dass jeder sich ein bisschen beschreibt und sagt, was will er eigentlich in der Innel? Was erwartet er von der Innel? Was kann er einbringen? Auch das hatten wir vorher beispielsweise nicht. Also das sind so viele, viele Kleinigkeiten, und das Gefühl ist, dass wir da gerade auf einem total guten Weg sind, einfach noch mehr Interaktionsmöglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten des Austausches zu erschaffen und gleichzeitig auch dabei die Zusammenarbeit zu verbessern, weil letztendlich geht es ja auch wirklich darum, wir wollen ja dann auch an den Schulen einfach einen guten Job machen, und wir wollen nicht immer nur die 2, von denen wir 100%ig überzeugt sind, dass sie den besten Job machen, immer wieder an die Schulen schicken, sondern wir wollen das ja möglichst auf viele Schultern verteilen, und das hat halt dann ganz viel damit zu tun, dass wir voneinander lernen müssen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, also wir wollen natürlich einen guten Job machen, wir wollen, dass Schulen hinterher sagen, das war richtig gut, und die empfehlen wir weiter, das war richtig gut, die brauchen wir wieder. Das ist das, was wir machen wollen. Die waren richtig gut, von denen wollen wir lernen, wie wir das auch alleine hinkriegen können.
Hört sich mega spannend an. Und ich finde gerade auch diesen Punkt, den du meinst, wenn man eine Community aufbauen möchte oder stärken, dann muss man auch einfach gelegentlich einen Raum schaffen für Begegnungen oder dass Leute sich kennenlernen. Nicht einfach immer nur sagen, hey, jemand arbeitet oder beziehungsweise man plant was, sondern auch mal schauen, die Leute einladen, dass sie selbst gestalten. Und da oft einfach dieser Punkt von Einladungen aussprechen. Und wenn sie halt nicht angenommen werden, okay, dann probiert man halt was anderes. Dann passt das nicht oder zumindest momentan nicht.
Genau. Also Einladung und Freiwilligkeit ist natürlich ein Top-Stichwort irgendwie insgesamt. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal, glaube ich, auch. Wir können gerade auch in so einer gemeinnützigen Organisation, also bei uns ist ja auch niemand bei der Initiative Neues Lernen, weil er erwartet, dass er dort die Menschen bei uns, muss man ja auch ganz klar sagen, die an Schule gehen, die bekommen dafür ein Honorar. Das sind auch zum großen Teil Menschen, die auch als Trainer oder als Coaches in anderen Kontexten, auch in wirtschaftlichen Kontext dann halt eben ähnliche Aufgaben oder ähnliche Rollen wahrnehmen. Die kommen ja nicht zu uns, weil sie bei uns die höchsten Honorare bekommen. Ganz im Gegenteil. Ja, wir müssen da ja auch auf das reagieren, was dieser, in Anführungszeichen, Bildungsmarkt letztendlich auch zur Verfügung stellt. Und das ist eher eben nicht das, was jetzt bei den DAX 30 Unternehmen gezahlt wird. Und das heißt, die kommen ja alle nicht in erster Linie wegen den Honoraren, sondern die kommen vor allen Dingen auch deshalb, weil wir, glaube ich, ein gemeinsames Ziel haben, weil wir einfach tatsächlich irgendwie Schulen stärken wollen und weil wir, über die Schulen dazu beitragen wollen, dass sich in der Bildung was verändert.
Darum lass uns mal näher wirklich mal inhaltlich darauf eingehen, was ihr bei der Initiative Neues Lernen macht. Und euch geht es ja darum, oder ihr engagiert euch ja für ein Bildungssystem, wo dann im Prinzip jeder oder alle Schüler ihr Potenzial entfalten können, und gleichzeitig unterstützt ihr dann diese Schulen dabei, diese Veränderung beizutragen. Und wie genau, was ist euer Ansatz dafür?
Genau, also der Kernansatz ist tatsächlich an Schulen Weiterbildungen und Workshops anzubieten, die partizipative Schulentwicklung erlebbar zu machen. Also Schulentwicklung ist das, was man in Unternehmensentwicklung oder Organisationsentwicklung nennt. Also das heißt, es geht darum, wie entwickelt sich die Schule als Organisation weiter. Das hat genauso dort was mit Personal zu tun, das hat mit Organisationsstrukturen zu tun, es hat da viel auch mit Unterrichtsentwicklung zu tun. Das sind so diese drei Säulen, glaube ich.
Kannst du nochmal sagen, was sind die drei Säulen nochmal genau?
Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung. Und ich meine, die ersten beiden Säulen, die habe ich in jeder Organisation, und das, was ich bei den Schulen halt zusätzlich noch habe, ist halt eben, was läuft im Unterricht ab? Wie verändert sich Unterricht? Und wenn wir diese Schulen dabei begleiten, dann haben die irgendeine spezielle Herausforderung. Das kann in die Zukunft gerichtete Herausforderung sein, in dem Sinne, sag mal, wie, für was wollen wir in Zukunft stehen als Schule? Ja, wie soll unser Profil aussehen? Was ist unser Leitbild? Das kann eher so eine Fragestellung sein. Ganz oft sind es aber Fragestellungen, die mit konkreten Herausforderungen an der Schule zu tun haben. Wie werden wir inklusiver? Wie integrieren wir, also 2015, 2016 haben wir ganz viel im Bereich der Integration von Geflüchteten an Schule gemacht. Da gab es ja diese ganzen Deutschlandklassen an den Schulen. Die Schulen waren wahnsinnig überfordert, und wir sind an Schulen gegangen und haben dann mit allen Beteiligten, also mit Schulleitungen, mit den Kollegen und Kolleginnen, mit Schülern und Schülerinnen, mit Deutschen und mit geflüchteten Schülern und Schülerinnen, mit deutschen und geflüchteten Eltern. Und manchmal war auch jemand vom Landratsamt dabei oder von der Stadt oder also in einem sehr, sehr gemischten, in einer sehr, sehr gemischten und heterogenen und multiperspektivischen Besetzung haben wir versucht, einfach Lösungen zu entwickeln, wie die Integration besser gelingen kann, was die Schulen machen können, was die einzelnen Protagonisten an Schule machen können, um das zu verbessern.
Warum ist es so wichtig, dass alle Beteiligten einbezogen werden? Und welche Herausforderungen erlebst du dabei?
Warum es so wichtig ist, weil das habe ich ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, weil eine Schule oder eine Schulgemeinschaft, man könnte vermeintlich sagen, das besteht nur aus der Schulleitung und dem Kollegium, also den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Schule. Aber in Wirklichkeit, also man könnte es ja auch so in Anführungszeichen, wer sind denn die, für die Schule überhaupt existiert? Also welches Problem löst denn Schule eigentlich als Organisation? Und da geht es natürlich darum, immer geht es darum, letztendlich Bildung für Kinder und Jugendliche letztendlich anzubieten. Und da die das, zumindest wenn sie noch Kinder sind und noch jünger sind, da die das auch nicht autark ohne ihre Eltern machen, sind das die wichtigsten Protagonisten letztendlich, die wir auf jeden Fall dafür brauchen. Wenn wir über Unterrichtsentwicklung sprechen, dann können wir das nicht tun, ohne zu fragen, was sagen denn die Kinder darüber? Und wenn wir über die Integration von Geflüchteten sprechen und das Problem ist, dass sich keine Schüler mehr melden, um in so eine Patenschaft zu gehen, beispielsweise mit einem geflüchteten Schüler, der neu an die Schule kommt, dann müssen wir mit den Eltern sprechen, sagen, weil welche Ängste und Vorbehalte gibt es denn da? Warum lasst ihr denn die Kinder warum lasst ihr die Kinder nicht mehr da teilhaben? Was ist das Thema? Und was ist euer Problem? Was ist euer Bedürfnis? Und wie sieht die Lösung dafür aus, dass wir das Ganze wieder hinkriegen können? Und wenn man bei dem Thema Patenschaften für Geflüchtete oder zwischen Deutschen und Geflüchteten mal bleibt, das ist so ein Standardformat, das hat wahrscheinlich irgendwie jede Schule jetzt gemacht, aber da steht wahrscheinlich auch irgendwo, wie man Schulpaten oder Schülerpatenschaften macht. Aber die Herausforderungen, die wir dort erlebt haben mit diesen Patenschaften, die waren an jeder Schule anders. An jeder Schule waren die komplett anders. Und das heißt, die Lösungen dafür, das Ganze irgendwie überhaupt irgendwie hinzukriegen oder die Art und Weise, wie so eine Patenschaft dann auch funktionieren, die war auch immer anders. Und was wir halt eben tatsächlich versuchen, ist, diese Schulentwicklungsworkshops durchzuführen. Das sind sehr stark an einem Design-Thinking-Prozess angelehnte im Allgemeinen zweitägige Workshops. Und was wir hinterlassen wollen an Schule ist, dass wir wollen zeigen, dass wir mit einer durch uns geführten Moderation es schaffen, so eine Herausforderung, so ein Problem, das an Schule existent ist, innerhalb von 2 Tagen mit 3, 4 richtig coolen Ideen zu befruchten. Also die sind natürlich dann nicht fertig, das ist uns auch völlig klar. Da gibt es erste Prototypen, sagt man da, irgendwie Entwürfe, Ideen, Skizzen oder wie auch immer das Ganze dann heißt, die dann präsentiert werden und wo es dann darum geht, natürlich im Nachgang zu diesen Workshops auch noch mehr Mitstreiter zu gewinnen, Unterstützer zu gewinnen, das Ganze auch noch mit allen Zielgruppen auch zu verproben und zu testen und weiterzuentwickeln. Aber der Kern war so ein 2-tägiger Schulentwicklungsworkshop. Mit dem sind wir 2013 gestartet. Das war unser Anstoßworkshop. Das war genau die Idee. Haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass das halt eben nur ein Strohfeuer ist, wenn nach 2 Tagen dann einfach wieder rausgehen und die Schule alleine lassen, weil die Schulen verfallen natürlich sehr schnell wieder in diesen, also alle Organisationen verfallen sehr schnell wieder in diesen Trott. Und deswegen sind dann im Laufe der Zeit halt eben noch eine ganze Reihe von anderen Angeboten dazugekommen, sehr viel flexibleren Angeboten als von einem Standard-Workshop-Format. Wir bieten heute so ein Anschluss-Coaching an. Wir moderieren Netzwerkveranstaltungen, wo mehrere Schulen sich treffen und austauschen über ihre Projekte und Erkenntnisse. Wir bieten Weiterbildungen für Lehrer und Lehrerinnen und Schulleitungen an, damit die auch so ein bisschen die Berührungsängste vielleicht zu solchen Methoden verlieren, weil sie einfach das mal in einem offenen Seminar erleben können und dann vielleicht auch sagen, hey, das könnte ja auch etwas sein, was wir tatsächlich mal mit unseren Kindern und auch mit unseren Schülern ausprobieren, mit unseren Kindern und auch mit den Eltern ausprobieren wollen.
Lass uns mal an den Punkt gleich nochmal ein bisschen näher reingehen, weil ich glaube, ich finde ihn sehr, sehr relevant. Einerseits, klar, ist das Thema Bildung enorm wichtig. Gleichzeitig, finde ich, kann man sehr viel lernen von dem, was ihr macht, weil ich stelle mir das Bildungssystem noch generell so eine Organisation Schule. Die haben relativ viele oder zumindest einige Richtlinien, die sie beachten müssen. Und das ist ein bestimmter Aufbau einfach, da lässt sich nicht so viel gestalten. Klar haben sie Gestaltungsfreiheit. Und das, was du sagst, glaube ich, kann man darum deswegen sehr, sehr viel, kann eine Organisation auch davon lernen. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist, ihr geht rein und beschäftigt euch mit einem Problem. Und dann kommt es dazu, dass einige kreative Lösungen, also teilweise gute Lösungen gefunden werden. Naja, aber wenn ihr jetzt rausgeht, dann sind die Lösungen da und so wirklich umgesetzt werden sie wahrscheinlich nicht. Zumindest leichte Ansätze beim Anfang. Und irgendwann dann, ja, verfällt man wieder auch eine Organisation in eine alte Gewohnheit, einfach in die alten Strukturen zurück. Und das Gleiche ist sicherlich oft auch bei Organisationen. Das heißt, man hat irgendwelche Maßnahmen, man möchte Themen angehen und wenn man nicht dabei bleibt, passiert es halt ganz schnell, dass man wieder einfach zurück in die alten Gewohnheiten kommt. Und du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, wie ihr probiert, diesem entgegenzuwirken, damit man es schafft, dass das Problem auch nachhaltig angegangen wird, damit man schafft, dass man nachhaltig diese Lösungen immer wieder ja integriert, dabei behält und auch weiterentwickelt. Und was ist es nochmal so genau, was ihr macht oder was, wo ihr die Erfahrung gemacht habt, dass es besonders hilfreich ist, dass die Idee, die ihr beim Anfang innerhalb diesen 2 Tagen gefunden habt, dass die auch dann wirklich integriert werden in die Schule?
Ja, also es sind 2 Dinge, die, also wenn man jetzt mal weil dabei bleibt, dass man mit so einem 2-Tage-Workshop startet, ne, das ist ja jetzt also mal eine Möglichkeit zu starten. Das ist ja auch nicht so, dass da jetzt 400 Teilnehmende dabei sind, sondern eher 20 oder 30 oder so. Das heißt natürlich immer nur Vertreter aus den einzelnen Teilen der Schulgemeinschaft. Das sind dann irgendwie 7 Lehrer und Lehrerinnen dabei und da ist ein Schulleiter dabei und da sind 6 Eltern dabei und da sind Kinder dabei und so weiter. Das heißt, das ist natürlich eine möglichst bunte Mischung. Mit denen entwickeln wir gemeinsam eine Idee. Und diese Idee muss natürlich dann irgendwie erstmal auch andere noch erfassen. Das ist die große Herausforderung. Und was wir dann zum Beispiel in diesen ersten Phasen machen, ist dafür zu sorgen, dass diese Ideen, die dort entstanden sind, überhaupt transparent gemacht werden. Also dem ganzen Kollegium. der Schülermitverwaltung oder der Schülervertretung vielleicht auch im Elternabend vorgestellt werden, um einfach dort auch nochmal zu sagen, es ist ja nicht nur so, dass die dann sagen, also die Idee ist jetzt fertig, genauso wollen wir das machen und wir wollen es euch jetzt vorstellen, sondern das Ganze ist ja immer letztendlich mit dem Ziel, also jede Präsentation, jeder Präsentationstermin, jeder Austausch findet mit dem Ziel statt, letztendlich Feedback zu bekommen. Letztendlich zu sagen, ja, das ist toll, aber ihr habt ja hier noch was nicht beachtet. Wenn wir berufstätig sind als Eltern, dann schaffen wir das ja gar nicht, das so und so zu organisieren, wie ihr euch das vorstellt. Sodass natürlich irgendwie dort so ein iteratives, so ein schrittweises Vorgehen entsteht, wo sich halt diese ersten Ideen, die in nur 2 Tagen entstanden sind, die vor allen Dingen zeigen sollen, wir finden eine Lösung, dass man die aber natürlich irgendwie noch eine Ecke abschleifen muss und noch das ein oder andere Mal wirklich drehen muss, bis man so weit ist, dass man auch sagen kann, okay, jetzt kann ich das auch wirklich machen. Mal abgesehen davon, dass natürlich tatsächlich, du hast recht, es gibt natürlich Limitierungen, auch die Schule die Schule unterliegt oder die den Schulen unterlegen, wir müssen irgendwie natürlich auch wieder immer mit den Schulämtern, die müssen mit ins Boot genommen werden. Also das heißt, also wenn man irgendwie an der Schule irgendwas macht, wo ich nachher irgendwie aber über den Bereich hinausgehe, was an Schule erlaubt ist, muss ich natürlich auch irgendwie in Richtung Schulversuch irgendwie mit dem Schulamt sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, je länger ich halt auch das für mich behalte, je länger ich diese U-Boot-Taktik irgendwie anwende, umso schwieriger wird das letztendlich, umso größer wird der Widerstand auch werden. Und was wir versuchen, den Menschen beizubringen, ist also auf der einen Seite irgendwie zu sagen, ihr seid in der Lage, wirklich schnell was zu schaffen, also schnell eine Idee zu haben oder schnell Ideen zu haben, wie ihr das Problem lösen könnt. Und dann aber auch irgendwie zu sagen, okay, aber wie bleibt ihr jetzt in diesem Modus? Weil selbst wenn das Thema mit den Patenschaften jetzt dieses eine Jahr funktioniert, ob das im nächsten Jahr immer noch so funktioniert, das wisst ihr gar nicht. Das heißt also irgendwie, also ich sage immer gerne so dieses, so fertig gibt's nicht mehr. Also es ist nicht so, dass wir irgendetwas bauen und dann ist irgendwie das Produkt fertig, das Angebot fertig, das Unterrichtsverfahren oder das Unterrichtsmodell fertig. Und dann setzen wir uns wieder zurück und warten 10 Jahre, bis es dann wieder, knirscht und nicht mehr funktioniert. Sondern es geht eigentlich darum, irgendwie in diesem Modus zu bleiben, dass man die ganze Zeit sich hinterfragt, dass man immer wieder sagt, okay, was ist denn das jetzt, was wir noch besser machen können? Was ist das, was wir am Unterricht weiter verbessern können? Was ist das, was wir jetzt mit den, also vor dem Hintergrund der neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung dort verändern können? Oder wie auch immer. Also das, wir wollen dieses, man kann es jetzt agile denken, diese nutzerzentrierte, das iterative, also diese Ideen wollen wir in Schule hinterlassen, weil das ist dort noch sehr, sehr unbekannt. Das meiste, was passiert, sind so klassische wasserfallartige Projekte, Arbeitsgruppen, die werden, die dann ein Jahr Zeit haben, um irgendein Problem zu bearbeiten und die dann 2 Tage vor der nächsten Sitzung irgendwie wieder anfangen, sich mit dem Protokoll zu beschäftigen, das vor 4 Wochen geschrieben wurde oder so. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben und gilt sicherlich auch nicht für jede Schule. Aber das ist das, was wir hinterlassen wollen. Wir wollen den Schulen klar machen, dass sie das theoretisch auch alles alleine machen können. Dass sie nicht warten brauchen, dass sie sich nicht in diese Schockstarre zurückziehen müssen oder in der verharren müssen, sondern dass sie einfach auch selber mitgestalten können. Und da nehme ich am besten alle mit dazu. Das ist genau die Idee.
Mega interessant. Ja, das finde ich gerade ein Punkt. Einfach irgendwie einfach mal, jeder kann irgendwie was verändern. Wenn er denn, also einfach mal schauen, wie kann man einen Ansatzpunkt finden und nicht zu sagen, man muss gleich alles groß machen, sondern auch schauen, wie kann man ein paar kleine Personen um einen herum ins Boot holen.
Was ich immer erlebe, ist, wenn es Herausforderungen an Schule gibt oder egal in welcher Organisation, diese Probleme sind ja nicht nur dem Schulleiter bekannt, sondern das wissen ja irgendwie alle. Und das Spannende ist, wenn du dann an dem ersten Morgen irgendwie mit 20 oder mit 25 oder mit 30 Leuten da zusammen bist und die anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann stellst du fest, dass da auch jeder sag mal, Lösungsvorschläge in seinem Kopf hat. Jeder hat so seine Gedanken sich dazu gemacht und jeder hat eine Idee, wie das gehen müsste. Und das Schlimme, was wir Menschen ja so haben, ist, dass wir glauben, alle, die nicht die gleichen Lösungsvorschläge im Kopf haben, die ticken ja nicht. Die ticken ja nicht so wie ich oder ticken nicht richtig. Und ich glaube, was diese Prozesse ganz oft machen, ist einfach, diese Gedanken so ein bisschen zusammenzuführen. Also irgendwie damit auch dann, also von 20 Lösungsvorschläge letztendlich auf 3 Lösungsvorschläge zu reduzieren, aber hinter denen dann jeweils 7 oder 8 Menschen stehen, die einfach sagen, ja, wir haben verstanden, wenn wir es so machen, wenn wir hier jetzt gemeinsam in diese Richtung ziehen, dann haben wir eine Chance, was zu verändern. Und wenn die vorher zu 20 da vor dir sitzen, dann sind die völlig orientierungslos und ziehen in unterschiedliche Richtungen und es verändert sich nichts. Das ist, glaube ich, das, was an Schule ganz oft passiert, dass die einfach mit einer großen Klarheit rausgehen, dass sie ihre eigenen Ideen eingebracht haben oder vielleicht sogar hinterfragen mussten, über Bord werfen mussten, aber dass sie sich anschließen konnten woanders, um dann zu sagen, ja, wenn wir das machen, dann können wir auch Wirkung erzeugen, dann können wir auch letztendlich etwas in eine Umsetzung bringen. Das ist das, was wir versuchen, und was uns immer mal auch ganz gut gelingt.
Was ist denn bei dir einer so der größten Aha-Momente oder wertvollsten Erfahrungen in Bezug auf Schulentwicklung?
Also ich glaube, ich muss da ganz zurückgehen zu meinem allerersten Workshop, den wir dann als Initiative Neues Lernen durchgeführt haben. Das war in Berlin an den ersten beiden Sommerferientagen im Schuljahr, also nach dem Schuljahr 2012, 2013. Also wir hatten uns noch gar nicht gegründet, der Verein war noch gar nicht, der ist im Juli gegründet worden und im Juni, glaube ich, war dieser Termin. Und das war eine Berliner Schule, also gar nicht so eine unbekannte Schule, die Evangelische Schule Berlin Zentrum, die sehr bekannt ist, weil sie in der Mittelstufe als die Reformschule in Deutschland gilt. Marke Drasfeld hat diese Schule lange geleitet und geführt und hat dort tolle Dinge an diese Schule gebracht, die auch eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen haben. Und diese Schule war eine junge Schule und die haben in der Sekundarschule, also in der bis zur 10. ist da eine ganze Menge passiert und anders geworden. Und dann gab es zum allerersten Mal eine 12. Klasse, also 12. 13. Klasse. Also die Schule führt auch zum Abitur. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Abitur in Deutschland ist inzwischen sehr, sehr stark normiert. Es gibt diese Kultusministerkonferenz, die festlegt oder die dafür sorgt, dass also möglichst das Abitur in allen Bundesländern möglichst identisch und gleichwertig ist. Und das bedeutet auch, dass diese Jugendlichen aus dieser Mittelstufe kamen, aus dieser Sek 1 kamen, dann in der 11., das ist dann so ein Übergang, aber in der 12. dann in so ein total verschultes System kam. Und wir haben dann Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen aus diesem Jahrgang nach dieser ersten 12., nachdem das vorbei war, haben wir die getroffen. Und diese Oberstufenleiterin, die war sehr mutig, glaube ich, weil diese Leute kamen mit so viel Resignation an diesem ersten Ferientag an. Die hatten alle so die Schnauze voll von diesem Jahr. Und das Projekt lebt immer noch. Das Projekt heißt heute Neue Oberstufe und ist letztendlich über viele, viele, viele kleine Schritte. Wir durften dieses Projekt also auch bis zuletzt begleiten. Im letzten Jahr gab es so einen Abschluss an der Schule, wo man gesagt hat, jetzt ist das Projekt an dieser Schule angekommen, jetzt geht es nur noch um die Frage, wie können wir das jetzt auch weitergeben, weiter verbreiten, wie können andere von uns lernen, wie können wir das mitnehmen, was andere schon machen zum Thema Oberstufe. Und was die halt, du hast mich nach dem Aha-Erlebnis gefragt, was die halt irgendwie... Die kannten diese Methoden auch nicht. Aber was die gleich nach dieser ersten Methode, also nach der ersten Runde gemacht haben, ist, die haben gemerkt, boah, das ist ja der Hammer, wenn Schüler und und Lehrer und Lehrerinnen zusammenarbeiten. Wir hatten total coole Ideen. Und dann haben die ganz schnell gemerkt, das darf nicht bei uns an der Schule bleiben, weil wir müssen uns sofort vernetzen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das Problem haben. Und haben, ich glaube, die zweite Großveranstaltung, die wir dann hatten, war ein halbes Jahr später, im Januar 2014, war dann eine Konferenz an dieser Schule, so in so einem Open-Space-Format, in so einem Barcamp-Format, den ganzen Tag, wo wir 120 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum einfach hatten, die alle sich in irgendeiner Form mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie können wir das Lernen in der Oberstufe verändern. Das, nachdem man in der Sek 1 da schon so viele Erfolge hatte und so klare Ideen und so viele Beispiele hatte, gab es da halt eben gar nichts. Und das sind endlos viele Schleifen, aber dieser Schritt, dass man gleich gemerkt hat, hey, das ist ja gar nicht nur unser Thema, sondern das ist ein Thema, was... Also wo auch, das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu dem, was in Unternehmen oft passiert, wo die Unternehmen ja eher sagen, ja, das ist ja ein Wettbewerber, das muss ich ja für mich behalten, wo die Schulen eben sehr, sehr offen sind und einfach letztendlich diese Erfolgsmodelle anbieten und die auf den Tisch legen und sagen, hey, lass dich inspirieren, schau dir was ab, pass es auf deine Umgebung an. Das ist das, was ich mag, auch an der Arbeit mit Schulen, dass es ein bisschen offener ist. Wenngleich ich auch sagen muss, die Einschränkung mache ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nochmal. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir halt auch gerne oder dass wir mit Schulen zusammenarbeiten dürfen, die sich wirklich auch verändern wollen. Also das heißt, die das nicht wollen, die melden sich nicht bei uns. Mit denen haben wir auch nicht so viel zu tun. Aber die halt wirklich einfach sagen, nee, so kann es nicht bleiben. Wir wollen Also wir wollen Schrittmacher sein. Wir wollen da vorne mitmachen. Und wir sind damit Beispiel auch für die, die jetzt noch warten. Mit denen haben wir viel zu tun. Und deswegen habe ich manchmal auch so ein bisschen einen Tunnelblick, glaube ich, einen Blasenblick auf Schule. Ich glaube, die ist in meiner Welt dann manchmal schon viel, viel weiter, als sie in der Realität ist.
Das glaube ich gerne. Aber ja, mega wichtiger Punkt. Oder auch einfach, wo so viele davon lernen können, dass man sich einfach immer wieder vor Augen führen sollte. Man ist nicht alleine mit dem Problem. Sehr wahrscheinlich haben andere ähnliche Probleme und vielleicht gibt es sogar schon welche, die sich mehr damit beschäftigt haben oder sogar für sich gelöst haben. Das heißt, einfach da immer wieder zu schauen, wie kann man einfach mit ins Boot holen, mit anderen einfach sich austauschen, netzwerken und dann schauen, wie kann man gemeinsam noch bessere Lösungen finden und diese Themen einfach angehen. Und wenn wir uns jetzt dem Ende so langsam neigen, gibt es noch alles, was du sagst, das ist bis jetzt zu kurz gekommen oder etwas, was du sagst, das möchtest du nochmal besonders hervorheben?
Vielleicht einfach nur nochmal einen Satz dazu. Ganz, ganz impulsiv jetzt einfach. Warum diesen Weg? Mich fragen ganz oft Menschen, das ist doch ein sehr, sehr steiniger Weg. Ne? Und jede Schule einzeln irgendwie so diesen Kieselstein, den man einzeln umdreht und so weiter, das. Ich habe mir zu Beginn meines Engagements für diesen Bereich einige andere Organisationen und Initiativen angesehen, die versucht haben, über die politische Ebene was zu verändern. Und ich habe zwei erlebt, die ich ein bisschen länger begleitet habe. Also nicht, weil ich dort mitgewirkt habe, aber weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert das. Und ich habe beides Mal so schreckliche Erfahrung gemacht, wo ich saß einmal in Berlin im Bildungsausschuss, beim Bildungssenat, da sitzen irgendwie, keine Ahnung, 40 Politiker und da war diese Organisation mit 4 oder 5 Vertretern und die hatten Redezeit, die durften also da irgendwie, glaube ich, eine Stunde oder sowas vortragen und es waren also auch Schüler dabei und es war sehr, sehr eindrucksvoll, was sie vorbereitet hatten, während ein Großteil der Zuhörer aber Zeitung las oder in der Kantine irgendwas zu essen holte oder untereinander diskutierten. Und ich fand das so frustrierend, nach dem dritten oder vierten Termin war das Thema dann komplett vom Tisch. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich einfach gesagt habe, nee, also ich dafür arbeite ich auch viel zu gern einfach mit Menschen zusammen. als dass ich mir das jetzt nehmen lasse und einfach sage, nee, ich fange da an, wo es vielleicht unendlich erscheint, aber dann habe ich auch einfach noch genug zu tun die nächsten Jahre. Das ist so ein bisschen das Modell. Also ich warte dann nicht mehr drauf, dass da sich von oben was ändert. Ich glaube, dass die Schulen das selber, dass sie selber an ihrem eigenen Schopf da aus dieser Situation herausziehen müssen. Und ja, deswegen mache ich das. Deswegen ist mir das wichtig.
Ja, voll gut. Dass
es viele solche Organisationen gibt.
Ich denke, es ist auch ein mega guter Abschluss, was einfach wieder zeigt, ja, es macht definitiv Sinn, die Rahmenbedingungen zu bestimmen und es auch Leute gibt, die da aktiv sind und sich dafür einsetzen. Das ist extrem wichtig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass jeder aktiv wird und genauso auch einfach in den einzelnen Organisationen, wie jetzt bei den Beispielen in den Schulen, da hat man so viel selbst in der Hand, kann so viel gestalten und darum sollte man sich da nicht zurücklehnen, sondern wenn man sagt, man ist fast mit etwas unzufrieden, da einfach aktiv werden. Und da ist halt auch wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die dann diejenigen dabei unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch danke, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Wenn jemand mehr über dich erfahren möchte oder auch über eure Initiative, wo ist der beste Weg? Wo findet man da was?
Also man findet die Initiative im Netz unter www.initiative-neues-lernen.de. Dort findet man auch meine Kontaktdaten. Ich hatte vorhin schon gesagt, da gibt es auch die Termine für die sogenannten INL Days. Also INL steht natürlich für die Initiative Neues Lernen. Das habe ich wahrscheinlich ein paar Mal hier verwendet, aber ist wahrscheinlich eh schon klar. Das sind die INL Days und dort kann man uns treffen. Dort kann man mit uns über Schule diskutieren und über Bildung diskutieren. Dort kann man unsere Arbeitsweise kennenlernen. Die gibt es dreimal im Jahr an verschiedenen Orten. Und ja, genau. Ansonsten gibt es bei mir noch oder über mich noch ein bisschen was bei meinem Unternehmen, bei Lorenzo Consulting, hatte ich kürzlich auch gesagt, also www.lorenzo.de. Dort mache ich tatsächlich sowas Ähnliches, wie ich an Schule mache, halt für Unternehmen. Das ist genau, ich glaube, ich würde da gar nicht viel andere Dinge erzählen, als die ich dir über die Schule erzählt habe.
Okay, super. Super. Ich werde beide Sachen nochmal verlinken. Also, Jürgen, vielen, vielen Dank.
Danke dir. Danke für die Zeit und danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.